HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Nix wie weg, heißt es immer noch in großen Buchstaben auf dem Schaufenster eines Reisebüros.
Wir sitzen wirklich auf heißen Kohl. Wir haben es nötig. Wir haben es wirklich nötig. Wir wollen mal so ein bisschen Tapetenwechsel.
Naja, also international ist das nach wie vor unsicher. Bis Mitte Juni gilt ja die weltweite Reisewarnung für touristische Reisen der Bundesregierung. Das heißt, Urlaub im Ausland ist bis dahin verboten.
Und keine Stornierungsmöglichkeit.
Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können.
Wir haben den Urlaub storniert aufgrund der Situation.
Der Urlaub im Ausland wird uns fehlen. Das steht mal fest. Und noch mehr werden wir, die deutschen Urlauber, dem Ausland fehlen.
Ich finde, die Leute brauchen auch so etwas wie Ferien. Es ist ja auch noch nicht sicher, ob jetzt wirklich im Sommer man nirgendwo hinreisen kann.
Oh, Urlaubszeit, doch nicht die schönste Zeit. Oh, oh, unheimlich schlechte Laune macht sich breit.
Wir werden uns wöchentlich die Situation anschauen. Und deshalb wird sich das erst in den nächsten Wochen klären lassen, was im Sommer möglich sein wird oder nicht.
Wir wollten eigentlich nach Spanien fahren mit dem Auto, machen das jetzt natürlich nicht und machen uns einfach nett in Deutschland.
Kein Sommerurlaub, das ist für einen Großteil der Deutschen eine Horrorvorstellung. Deshalb kommen die Lockerungen der Corona-Beschränkungen gerade recht. Eine generelle Reisewarnung für Fernreisen wird aber bestehen bleiben. Denn eine Rückholaktion im Ausland gestrandeter Touristen wie im April wird es nicht noch einmal geben. So viel steht fest. Es muss ja auch nicht der Tauchurlaub auf den Malediven oder der Dschungeltrip in Südamerika sein. Es bleiben noch eine Menge gut zu erreichender Ziele im Inland und in den Nachbarländern. Die Frage ist allerdings, wie sich ein Urlaub anfühlt, wenn überall Abstandsregeln gelten und man ständig den Geruch von Desinfektionsmitteln in der Nase hat. Ist da Erholung möglich, zu der wir ja sogar verpflichtet sind, um unsere Arbeitsfähigkeit zu erhalten? Sind deutsche Reiseregionen vorbereitet für den zu erwartenden Ansturm? Was erwartet uns in diesem Sommer mit der Maske im Gepäck? Wohin soll die Reise gehen? Tourismus 2020, so haben wir den Tag heute überschrieben. Am 17. Mai 1841 fand die erste Pauschalreise statt. Thomas Cook führte seine Gäste von England nach Paris. Hin- und Rückfahrt mit Bahn und Schiff, Unterkunft, Verpflegung und Eintrittsgelder in Paris waren im Reisepreis inbegriffen. Die Weltausstellung 1851 in London gilt quasi als Geburtsstunde des modernen Massentourismus. 6 Millionen Besucher hatte diese Ausstellung damals. Mit den Pauschalangeboten wurden aus Reisenden Touristen. Die Reise taugte nicht mehr als soziales Distinktionsmerkmal. Im Pulk war das Verreisen für jedermann erschwinglich. Und in den Badeorten verbreitete sich schon früh die Unart, die Liegen mit Handtüchern zu besetzen. Die Möglichkeit zu reisen ist aus unserem Leben heutzutage kaum wegzudenken. Jetzt sind wir möglicherweise dazu gezwungen zum Wegdenken. Unbeschränktes Reisen wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Sommerurlaub wird sich in diesem Jahr Corona-bedingt anders gestalten. Schauen wir uns zunächst mal ein Wort genauer an. Das Wort Urlaub. Das hat nämlich gar nichts mit der Natur, mit dem Laub zu tun. Anke Oldewage.
Mit dem Urlaub ist es wie mit dem Zitronenfalter, der ja bekanntlich auch keine Zitronen faltet. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls Professor Heinrich Dingeldein vom Deutschen Sprachatlas in Marburg.
Das Ur hat nichts damit zu tun, das Laub hat erst recht damit zu tun. Das ist ein ganz altes deutsches Wort und zwar hängt das zusammen mit dem Wort, das im Althochdeutschen Irrlauben hieß und das heißt erlauben.
Und wer kann einen im Leben was verbieten oder erlauben? Na klar, der Chef oder die Chefin. Und so ist das Wort Urlaub letztlich aus der Erlaubnis heraus entstanden, seinen Arbeitsplatz zu verlassen. Im Laufe der Zeit wurde aus dem althochdeutschen Irrloben schließlich der Urlaub, eine ganz normale Sprachentwicklung. Und dass letztlich aus dem Begriff Erlauben der Urlaub wurde, das gibt es nicht nur in Deutschland.
Das Motiv des Erlaubens für den Urlaub, das hat man auch in anderen Sprachen. Zum Beispiel heißt im Rumänischen der Urlaub concediu. Also man konzediert etwas, man erlaubt etwas, man lässt etwas zu. Dieselbe Motive wie im Deutschen. Urlaub heißt erlauben.
Und während der eine in den Urlaub fährt, fährt der andere in die Ferien und hat sich damit für ein Wort mit lateinischem Ursprung entschieden. Ferie heißt so viel wie Fest oder Festzeit. Urlaubstag. Sie können natürlich auch Vakanzen haben oder en vacances sein. Dann haben sie schlicht frei. Aber in jedem Fall steht fest,
das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient.
Urlaub. Wir bekommen erlaubt, nicht zu arbeiten. Wie schön. Und es ist sogar noch mehr. Jeder Arbeitnehmer in Deutschland hat einen Anspruch auf Urlaub. Das ist ein soziales Grundrecht. Wir haben die Verpflichtung, uns in dieser Zeit zu erholen, denn schließlich dient die Pause zur Erhaltung unserer Arbeitskraft. Deshalb muss der Arbeitgeber einer eventuellen Nebenbeschäftigung, die wir zusätzlich zu unserer eigentlichen Arbeit aufnehmen wollen, auch zustimmen. Erwerbsarbeit während der Urlaubszeit ist nicht zulässig. Professor Werner Plumpe lehrt an der Goethe-Uni Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Schönen guten Abend, Herr Professor Plumpe.
Ja, guten Abend.
Dieses verbriefte Recht auf Urlaub ist ja eine ganz wunderbare Sache, die auch nicht unwesentlich dazu beiträgt, dass wir Weltmeister im Reisen sind. Aber das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Wie kam es zu diesem Recht auf Urlaub? Wie hat sich das entwickelt?
Das ist im Grunde genommen ein langer historischer Prozess gewesen, in dem ganz viele verschiedene Faktoren eine große Rolle gespielt haben. Aber generell kann man sagen, seit dem 19. Jahrhundert als abhängige Erwerbstätigkeit zum Massenphänomen wird, spielt auch die Frage eine große Rolle, wie können sich diese Menschen nun erholen, wie können die ihre Arbeitskraft wiederherstellen. Und von daher gibt es ein vielseitiges Interesse daran, so etwas wie Ruhezeiten, wie Urlaubszeiten und anderes zu installieren. Die Frage ist immer halt, wer das bezahlt. Und von daher war das Gegenstand eines harten Rings zwischen den Arbeitnehmern, die einen Teil der Zeit bezahlt frei haben wollten, um sich zu regenerieren, und den Arbeitgebern, die eigentlich kein Interesse daran hatten, dass ihre Arbeiter alle völlig erschöpft waren, aber natürlich die Kosten niedrig halten wollten.
Die 5-Tage-Woche, die Beschränkung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 40 Stunden oder inzwischen sogar weniger, das sind ja alles Errungenschaften, die ohne den Einsatz der Gewerkschaften nicht zustande gekommen wären. Gab es lange Kämpfe für das Recht auf Urlaub?
Das kann man schon so sagen. Also wir haben die 5-Tage-Woche ja erst in den 1950er Jahren mit dem Streik der Metallarbeiter in Schleswig-Holstein. Das Bundesurlaubsgesetz, das alles festschreibt, was wir heute haben, das ist von 1963. Und vorher gab es so eindeutige Regelungen gar nicht, sondern im 19. Jahrhundert schrieb das die Gewerbeordnung noch vor, wie das war in den 1920er Jahren. Während der Weimarer Zeit stieg dann der jährliche Urlaub so auf 8 bis 12 Tage an, aber das war alles im Wesentlichen tariflich geregelt. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Urlaub nochmal wieder länger, da war es aber dann staatlich über die sogenannte Kraft-durch-Freude-Organisation organisiert. Und das, was wir heute als Urlaub kennen, der dann ja 3 bis 4, zum Teil auch mehr Wochen beträgt, das ist eine Folge der Nachkriegszeit, der Gesetzgebung auf der einen Seite, aber eben auch des Einsatzes der Gewerkschaften für kürzere Tages-, Wochen-, aber eben auch Jahresarbeitszeiten. Und das hat uns heute, glaube ich, in Deutschland im Durchschnitt 29,1 Urlaubstage pro Jahr beschert.
Luxuriös im internationalen Vergleich.
Ja, aber nicht ganz vorne. Also die Schweden dürfen noch ein bisschen länger, glaube ich, die Holländer dürfen auch noch ein bisschen länger. Aber ich glaube, die Menschen in der Bundesrepublik sind schon relativ gut dabei.
Urlaub ist das eine, bezahlter Urlaub ist das andere. In Großbritannien wurde dieser bezahlte Urlaub 1938 erst eingeführt. Deutschland war da zum Teil früher dran. Welche Situation gab es bei uns in Deutschland?
Oh ja, das ist in Deutschland war das ein Gegenstand des Streites zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, obwohl vielen klugen Arbeitgebern schon klar war, dass man bezahlte Urlaubszeiten gewähren muss, damit die Arbeiter das auch nehmen. Denn wenn man da kein Geld bekommt, dann kann man sich das ja gar nicht leisten und dann ist der Urlaub ein soziales Risiko. In den ersten Tarifverträgen, die so um 1900 herum abgeschlossen wurden, da wurde das erste Mal bezahlter Urlaub vereinbart und viele Arbeitgeber waren bereit, auf mehr oder weniger freiwilliger Basis so etwas auch schon vor dem Ersten Weltkrieg zu geben, vorausgesetzt die Arbeiter erfüllten bestimmte Bedingungen, waren loyal und ich weiß nicht, was blieben lange im Unternehmen. Von einem Urlaub in größerem Sinne auf der Basis von bezahlter freier Zeit wird man wahrscheinlich dann doch erst für die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen müssen. Und das bedingte eben auch, dass die Menschen früher frei hatten, aber das Geld reichte nicht, um große Sprünge damit zu machen, um große Reisen oder anders zu machen. Wenn, dann verbrachte man seine freie Zeit im Garten oder bei sich zu Hause. Das mit dem Reisen ist auch ein relativ junges Phänomen.
Also der Massentourismus wäre ohne bezahlten Urlaub wahrscheinlich gar nicht entstanden. Das Reisen war ja erstmal den Reichen vorbehalten. Da hat man groß angelegte Bildungsreisen unternommen. Wohin sind denn die normalen Leute in den Anfängen gereist?
Die normalen Menschen in den Anfängen, die sind von zu Hause aus in den Schrebergarten gefahren. Oder wenn man Glück hatte, dann machte man eine kleine Tour ins nächste Mittelgebirge. Die Bergarbeiter an der Ruhr, wenn sie großes Glück hatten, die waren dann eben in den Laubenkolonien oder waren im Sauerland. In den 1950er Jahren, als der Urlaub länger wird und das Masseneinkommen langsam ansteigt, da steigt man dann in den Bus und fährt dann die Mosel oder nach Rüdesheim oder in die nahegelegenen Mittelgebirge. Und erst peu à peu kommt dann ein Fernreiseurlaub auf, der nach Österreich geht, vor allen Dingen dann nach Italien, nach Spanien an die Strände. Aber das, was wir heute als Massentourismus kennen, mit Pauschalreiseangeboten, mit Flugreisen und mit allem anderen mehr, das ist ein Phänomen der 60er und die Flugreise ein Phänomen vor allen Dingen erst der 70er Jahre. Das ist noch gar nicht so alt.
Da musste ja dann auch erstmal ein günstiges Transportmittel auch her, 60er Jahre. Da hatten dann schon einige ein eigenes Auto und natürlich die Eisenbahn. Die war ja auch ein günstiger Transport.
Ja, und die Eisenbahn, das Deutsche Reisebüro, das ist ja, hat ja viel mit der Eisenbahn zu tun. Das war zu Anfang das Verkehrsmittel Nummer eins. Das wurde dann peu à peu vom Auto verdrängt, aber das Auto, mit dem konnte man nach Italien fahren, da kann man an die Adria. Das Auto ist aber kein gutes Verkehrsmittel, wenn man weiter weg will, wenn man an die guten großen Strände will. Und insofern kamen dann in den 1960er, 70er Jahren pfiffige spanische Hotelunternehmer und deutsche Reiseanbieter auf die Idee, man könnte ja sowas wie eine Art Urlaubsindustrie aufziehen mit Pauschalangeboten an noch unverbrauchten spanischen Stränden etwa. Wenn in der Nähe ein Flughafen ist, dann bietet man pauschal die Reise etc. pp. An. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, die wir alle kennen, die aber wie in der Tat erst in den 1970er Jahren ein Millionenpublikum gefunden hat.
Vom bezahlten Urlaub zum Massentourismus. Professor Werner Plumpe, Dankeschön. Wohin soll die Reise gehen? Tourismus 2020, der Tag in HR2 Kultur. Zum Zuhausebleiben verdammt? Das gab es auch schon zu anderen Zeiten. Im 18. Jahrhundert wird der Franzose Xavier de Maistre wegen eines Duells zu 42 Tagen Hausarrest verurteilt. Er nutzt die Zeit für ein literarisches Projekt, die Reise durch mein Zimmer. 36 Schritte sind es an den Wänden entlang, aber es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, dort umherzureisen.
Mein Zimmer liegt auf dem 45. Breitengrad. Es erstreckt sich von Osten nach Westen und bildet ein längliches Viereck, das 36 Schritt im Umfang misst, wenn man ganz dicht an der Mauer hinstreift. Meine Reise wird indes mehr Schritte haben, denn ich will es in der Länge und in der Breite oder auch in diagonaler Richtung durchwandern, ohne einer Regel oder Methode zu folgen. Sogar im Zickzack will ich gehen und, wenn's nötig ist, alle geometrisch möglichen Linien beschreiben. Die Leute habe ich nicht gern, die so völlig über ihre Schritte und Gedanken Herr sind, dass sie sagen, heute mache ich 3 Besuche, schreibe 4 Briefe oder vollende das Werk, das ich angefangen habe. Meine Seele ist so empfänglich für jegliche Art von Gedanken, Geschmack und Gefühl. Sie nimmt alles, was sich ihr bietet, so begierig auf. Nach meiner Meinung gibt es keinen anziehenderen Genuss als den, der Spur seiner Gedanken zu folgen, wie der Jäger das Wild verfolgt, ohne irgendeinen bestimmten Weg einhalten zu wollen. Auch verfolge ich, wenn ich in meinem Zimmer reise, selten eine gerade Linie. Ich gehe von meinem Tisch zu einem Gemälde, das in einer Ecke hängt. Von da steuere ich schräg hinüber auf meine Tür los. Treffe ich aber, obgleich ich beim Aufbruch die Absicht hatte, mich dorthin zu begeben, unterwegs auf meinen Lehnstuhl, so mache ich es mir ohne Umstände sogleich in ihm bequem.
Seine nächste Station ist der Schreibtisch. Davon hören wir dann gleich. Wir haben Mitte Mai, noch sind die Grenzen weitgehend geschlossen, aber es wird nach Möglichkeiten gesucht, das Reisen zumindest ins europäische Ausland zu ermöglichen. Griechenland wirbt schon mit seinen niedrigen Infektionszahlen und bietet sich als sicheres Land an. Dahin schauen wir auch gleich. Sonderregelungen könnten auch für die Türkei wirksam werden. Auch die Türkei leidet massiv unter den wirtschaftlichen Einbußen, die Corona mit sich bringt. Wenn auch über die Touristen kein Geld ins Land käme, wäre das verheerend. Eigentlich hatte man in der Türkei dieses Jahr eine Rekordsaison erwartet, aber dann kam Corona und die Stille.
Es ist idyllisch ruhig auf der Halbinsel von Kaş, ganz im Südwesten der Türkei. So ruhig ist's hier sonst nur im Winter. Für die, die ihr Geld mit Urlaubern verdienen, hat die Ruhe allerdings wenig Idyllisches. Denn normalerweise hätte die Saison schon angefangen. Und was für eine Saison! Neue Rekorde bei Übernachtungszahlen sollten gebrochen werden, erzählt Burak Çorumluoğlu, Vorsitzender des Hotelverbandes von Kaş. Dieses Jahr hatten wir 28% mehr Frühbucher als in den letzten Jahren. Das lief richtig gut. Dann haben sie angefangen, ihre Buchungen zu stornieren, vor allem die am Anfang der Saison. Der Mai fällt komplett flach, jetzt geht's an die Juni-Buchungen und teils auch schon an die im Juli und August, vor allem wegen der Flüge.
because of the flights.
Denn Çorumluoğlu hatte damit gerechnet, dass dieses Jahr mehr als die Hälfte der Urlauber aus dem Ausland kommen, vor allem aus Deutschland und Großbritannien. Nur die Türkei hat ihre Grenzen im März dicht gemacht und Turkish Airlines alle Flüge bis mindestens 28. Mai ausgesetzt. Yusuf Sural hat erst dieses Jahr ein Boutique-Hotel mit 18 Zimmern auf der Halbinsel von Kaş übernommen. Er renoviert und investiert trotz Corona-Krise, allerdings nur eingeschränkt, erklärt der 34-Jährige. Für seine 5 Ferienhäuser, 2 davon mit Blick auf das türkisblaue Mittelmeer, ist Yusuf Sural optimistischer. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir bei den Villen große Verluste einfahren werden, denn da kann man sich besser vor Infektionen schützen. Aber wegen des Hotels, das treibt mich schon ein bisschen um. Es gibt zu viele soziale Bereiche, da müssen wir wohl warten und sehen. Ende des Monats soll es wieder Inlandsflüge geben, heißt es in türkischen Medien. Internationale Verbindungen will die wichtige halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines schrittweise wieder aufnehmen. Bei der ersten Stufe im Juni sollen auch Flughäfen in Deutschland dabei sein. Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy weiß allerdings, Touristen kommen nur, wenn sie sich sicher fühlen. Im türkischen Fernsehen kündigt er Ende April deshalb eine Reihe von Vorgaben an. Angefangen von der Sterilisierung von Flughafen-Shuttles über Pandemieschulungen für das Personal bis hin zur Desinfektion von Räumlichkeiten und Gegenständen. Und auch ein Sicherheitsabstand muss eingehalten werden. An den Stränden der Ägäis und des Mittelmeers soll es nur noch halb so viele Sonnenliegen geben, heißt es von Tourismusverantwortlichen. Minister Ersoy denkt noch einen Schritt weiter. Wir haben ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem es Zertifikate für Corona-Freizonen geben wird, unter der Leitung des Ministeriums für Tourismus. Der Branche in Kaş dürfte das sehr entgegenkommen. Der Landrat hat erst vor kurzem erklärt, dass in seinem Kreis in der Provinz Antalya keine Fälle von Corona bekannt sind. Allerdings kommt diese Werbung hier im Moment noch nicht gut an. Alle in der Region haben Angst, dass sich jetzt vor allem die Istanbuler auf den Weg zu ihnen machen. Die Metropole ist der Corona-Hotspot in der Türkei. Das bringt die Chefin des örtlichen Tourismusverbandes, Musine Ozan, zu einem ungewöhnlichen Aufruf. Erstmal geht es darum, zu überleben. Ihre und unsere Gesundheit ist sehr wichtig. Kommen Sie nicht jetzt nach Kaş, kommen Sie später. Wenn wir soweit sind, dann rufen wir Sie. Sie lacht, aber man spürt, wie schwer ihr diese Worte fallen. Alle hier wollen wieder Urlaube empfangen, nicht nur des Geldes wegen. Ihnen fehlt das Leben in den Gassen ihres idyllischen Urlaubsortes.
Die Sehnsucht nach normalem Urlaubsleben kann noch nicht befriedigt werden, berichtet Karin Sens aus der Türkei. In Griechenland ist die Situation ganz ähnlich. Auch in Griechenland leben ja viele Menschen vom Tourismus. Die Gäste sind Fluch und Segen zugleich. Die Akropolis zum Beispiel ächzt normalerweise förmlich unter der Last der Tausenden, die sie täglich besuchen. Jetzt ist alles leer. Und es soll auch erstmal nicht wieder so voll werden wie vor Corona. Thomas Bormann in unserem Studio in Athen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Die Griechen sind zuversichtlich, dass viele Touristen von den niedrigen Infektionszahlen in Griechenland angelockt werden. Gleichzeitig möchten sich die Griechen aber natürlich auch keine weiteren Virusträger ins Land locken. Kann das funktionieren?
Das wird jedenfalls äußerst schwer werden. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat hier schon vor 2-3 Wochen groß angekündigt, also ab 1. Juli machen wir wieder auf für die Touristen. Aber die eine Umfrage in der Bevölkerung zeigte, dass viele Griechen da sagen, bitte, bitte ganz vorsichtig, Touristen möchten wir gerne haben, aber die sollen bitte nicht das Coronavirus mitbringen. Also eine große Mehrheit der Griechen spricht sich dafür aus, die Grenzen erstmal geschlossen zu halten beziehungsweise streng zu kontrollieren. Und wenn es dann schon ab Juli Touristen wieder in Griechenland geben wird, dann müssen die in irgendeiner Form ein Gesundheitszeugnis vorlegen. Wie das genau aussehen soll, ist noch völlig unklar. Möglicherweise wird es eine EU-weite Regelung geben, dass also jeder, der in ein anderes Land fährt, zusätzlich zum Personalausweis dann so eine Art Gesundheitspass nehmen muss und möglicherweise höchstens 72 Stunden vor der Reise in ein anderes Land einen Corona-Test gemacht haben muss. Wer diese Tests dann alle bezahlen soll und so, alles noch völlig unklar. Das soll aber jetzt möglichst schnell geregelt werden.
Also europaweite Regeln sind gefordert. Das würde allen eine gewisse Sicherheit geben. Wie läuft es denn da mit Verhandlungen? Was hört man da? Verhandelt Deutschland mit den Griechen, mit den Türken?
Also In Griechenland hier wird oft gesagt, wir hoffen auf eine europaweite Lösung und solange es die nicht gibt oder falls das scheitert, dann machen wir bilaterale Abkommen. Und da wird hier oft, werden ein paar Länder aufgezählt, mit denen Griechenland jetzt schon verhandelt. Zum Beispiel mit Dänemark, mit Norwegen, mit Österreich, mit Israel, mit Bulgarien. Bei all diesen Aufzählungen habe ich bislang noch nie Deutschland gehört. Oh, warum? Ich habe aber gelesen, ja, vielleicht wird Deutschland als nicht so Corona-sicher eingeordnet von den Griechen. Die Griechen haben ja wirklich hier extrem niedrige Zahlen an Corona-Fällen und auch an Todesfällen. Es gab hier bislang etwa 150 Todesfälle. Also im Vergleich zu Spanien, Italien sind das verschwindende Zahlen. Und Deutschland mit einigen tausend Toten ist im Vergleich dazu auch deutlich mehr als Griechenland. Und deshalb vielleicht hat Griechenland bisher von sich aus nur Verhandlungen begonnen mit Ländern, die ähnlich niedrige Zahlen haben. Obwohl natürlich eigentlich, wenn Griechenland Touristen haben will, muss es auch mit den Ländern verhandeln, die die meisten Touristen schicken. Und die meisten Touristen, die nach Griechenland kommen, sind die Deutschen. 4 Millionen letztes Jahr.
Auch ohne Touristen, die Strände sind in Griechenland seit dem Wochenende wieder geöffnet. Wie war die Situation dort?
Ja, ich habe es mir gestern angeguckt. Gestern waren hier 27 Grad und es war relativ sonnig. Athen hat ja auch einen Stadtstrand, 10 Kilometer weg von der Innenstadt. Und da herrschte gestern schon ziemlich Hochbetrieb. Also da habe ich auch gemerkt, die Griechen bei aller Disziplin, die in den letzten Wochen der Ausgangssperre hatten, jetzt nehmen sie das schon teilweise nicht mehr so ernst mit Abstand halten. Und trotzdem, es gibt dort an den öffentlichen Badestränden neue Abstandsregeln. Also zum Beispiel am Strand von Glyphada, ein feiner Vorort von Athen, da stellt die Stadtverwaltung immer so Sonnenschirme auf, die dann fest im Sand verankert werden. Und die stehen da jetzt mit einem Abstand von 10 Metern zwischen einem Schirm und den anderen. Früher waren es 5 Meter. Und man darf dazwischen nicht etwa einen eigenen Sonnenschirm noch aufbauen. Und es wird also, es ist auch tatsächlich auch erstmal so, dass da Polizisten Streife gehen und gucken, dass die Leute nicht zu dicht aneinander liegen. Das heißt, zur Stranddisziplin gehört dann, dass man da auch ein Metermaß mitbringt. Und zwischen zwei Handtüchern müssen dann immer 3 Meter Abstand sein. Also so wird das jetzt hier schon mit den inländischen Touristen teilweise gehandhabt an den ersten Wochenenden, wo die Strände wieder zugänglich sind. Ja, und so wird das dann auch sein, wenn ausländische Gäste kommen.
Aber von Plexiglasscheiben zwischen den Handtüchern ist noch nicht die Rede wenigstens. Wie sieht es denn mit dem Masketragen aus? Was wird da auf die Touristen zukommen? Welche Beschränkungen sind im Gespräch?
Masken sind hier seit 1,5 Wochen auch in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschrieben und das wird vorerst auch so bleiben. Das heißt, wenn man dann tatsächlich hier vielleicht schon im Juli oder im August einen Strandurlaub in Athen machen kann, wenn also diese ganzen bürokratischen Hindernisse mit Gesundheitszeugnis, wenn das alles überwunden ist, und man ist dann hier am Strand und hält auch brav seine 3 Meter Abstand zum nächsten Handtuch und möchte dann mal mit dem Bus zu einer archäologischen Ausgrabungsstätte fahren, dann muss man auch bei 35 Grad im Schatten im Bus eine Maske tragen. Das wird auch streng kontrolliert. Also die Polizei, die hier unterwegs ist, auch bei Linienbussen oder in der U-Bahn und die Maskenpflicht kontrolliert, da werden sofort 150 Euro Strafe kassiert, wenn man die nicht trägt. Also man muss dann auch als Urlauber ja Disziplin walten lassen und aufpassen, dass man keinen Strafzettel kriegt wegen zu wenig Abstand zum nächsten Handtuch oder so.
Wie sieht es denn in den Hotels aus? Für die Urlauber mag das ganz nett sein, wenn das Hotel nicht ausgelastet wird, nicht werden darf, weil die Abstandsregeln gelten. Wie ist das beim Essen?
Ja, für die Hoteliers ist das Ganze eine einzige Katastrophe. Die dürfen jetzt auch noch nicht aufmachen. Die dürfen am 1. Juni erst aufmachen, aber auch noch nicht alle. Und da werden jetzt gerade mit Riesenkonferenzen die Hygieneregeln neu ausgehandelt. Wie es jetzt aussieht, es soll keine Frühstücksbuffets geben, weil wenn da Brötchen oder andere Lebensmittel stundenlang auf einem Buffet stehen, dann könnten sich da ja Viren niederlegen. Deshalb soll es das nicht geben. Stattdessen soll Frühstück möglichst in den Zimmern serviert werden. Und da sagen die Hoteliers, um Gottes Willen, dann brauchen wir erstens viel mehr Servicekräfte und zweitens müssen wir dann die Zimmer auch häufiger reinigen, wenn da Familien im Zimmer frühstücken, sind überall Krümel und Marmeladenflecken. Wir brauchen dann viel mehr Personal und die Kosten können wir gar nicht tragen. Dann sagt der Tourismusminister, okay, wir werden euch die Mehrwertsteuer senken für Hotelübernachtungen. Aber dann sagen die Hoteliers wieder, das reicht uns nicht. Also die Hoteliers haben Angst, dass sie pleite gehen und sie haben Angst, dass es den Urlaubern dann auch gar keinen Spaß macht, wenn es so viele Vorschriften gibt.
Davor haben auch die Urlauber Angst. Vielen Dank, Thomas Bohrmann. Wohin soll die Reise gehen? Tourismus 2020. Xavier de Maistre setzt seine Reise um sein Zimmer fort. Vom Lehnstuhl hat er sich erhoben, muss aber feststellen, dass auch Reisen im geschlossenen Raum Gefahren bergen.
Endlich war ich ganz dicht bei meinem Schreibtisch angelangt. Schon konnte ich, wenn ich den Arm ausstreckte, seine mir zunächst liegende Ecke berühren, als ich beinahe die Frucht all meiner Arbeit vernichtet und selber das Leben verloren hätte. Den Unfall, der mir zustieß, sollte ich mit Stillschweigen übergehen, um die Reisenden nicht zu entmutigen. Aber mit der Postkutsche, in der ich reise, umzustürzen, ist so schwer, dass man zugeben wird, man müsse im höchsten Grade Pech haben. Ebenso viel Pech haben wie ich, um in ähnlicher Weise in Gefahr zu geraten. Ich fand mich langgestreckt auf der Erde liegend, völlig über den Haufen geworfen. Und das so schnell, so unvermutet, dass ich versucht gewesen wäre, mein Unglück in Zweifel zu ziehen, wenn nicht ein Brummen im Kopf und ein heftiger Schmerz an der linken Schulter mir nur zu deutlich die Wahrheit bewiesen hätten. Bevor ich weitergehe, will ich einen Zweifel lösen, der sich in den Geist meiner Leser eingeschlichen haben könnte. Um alles in der Welt möchte ich nicht in den Verdacht kommen, ich hätte diese Reise nur unternommen, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte und weil ich gewissermaßen von den Umständen dazu gezwungen wurde. Ich versichere hier und beschwöre es bei allem, was mir teuer ist, dass ich sie schon lange vor dem Ereignis habe unternehmen wollen, das mich 42 Tage lang meiner Freiheit beraubt hat. Diese aufgezwungene Einsamkeit hat mich nur veranlasst, mich früher auf den Weg zu machen.
In den 50er Jahren entdeckten die Deutschen Italien als Reiseziel. Adria und Riviera wurden zum Teutonengrill und die Touristen konnten im Reiseführer nachlesen, wie man am besten die ungewohnt langen Spaghetti zum Mund führt. 1956 flogen die ersten 30 Deutschen nach Mallorca und damit begann der Run auf diese Insel, die man schon fast als 17. Bundesland bezeichnen darf. Schon 1975 flogen mehr als 7 Millionen Deutsche zum zeitweise als Putzfraueninsel verunglimpften Ziel. Es war halt für alle erschwinglich. Inzwischen fliegen rund 15 Millionen Deutsche im Jahr nach Malle und die Insel erfüllt die unterschiedlichsten Urlaubsansprüche, vom Sauftourismus am Ballermann bis zur stillen Wanderreise. Wie leer es in diesem Sommer bleibt, das wissen wir noch nicht. Die Lufthansa will Mallorca ab Juni wieder anfliegen. Während wir Deutschen uns Gedanken darüber machen, wohin die Reise gehen soll in diesem Sommer, werden die Menschen, die nach Deutschland einreisen wollen, zurzeit häufig abgewiesen. Darüber berichtet Srdan Govedarica.
Ronald Fornezzi hatte eigentlich einen Geschäftstermin in Deutschland. Doch nun sitzt er in einem Nebengebäude des Wiener Flughafens und wartet darauf, zum Corona-Test vorgelassen zu werden. Der Architekt aus Wien ist unverrichteter Dinge zurückgekommen. Am Flughafen in Frankfurt habe ihn die Bundespolizei einfach abgewiesen, sagt er.
Sie haben mich nicht systemrelevant eingeordnet und wieder zurückgeschickt. Ich wurde quasi heute Morgen mit 2 Polizisten ins Flugzeug begleitet.
Weil er aus dem Ausland nach Österreich einreist, müsste Ronald Fornezzi jetzt eigentlich für 14 Tage in Quarantäne. Doch wenn er einen negativen Corona-Test vorweisen kann, bleibt ihm das erspart. Dass er den Test nun direkt am Flughafen machen kann, freut den 54-Jährigen. Und die 190 Euro, die er für den Test bezahlen muss, nimmt er in Kauf.
Naja, es ist besser, als nicht arbeiten zu können oder eingeschränkt arbeiten zu können.
Geschäftsreisende wie der Wiener Architekt sind auch die Hauptzielgruppe für den Schnelltest, den der Flughafen Wien anbietet, sagt Flughafensprecher Peter Klemann.
Wir haben die Dienstleistung am Montag gestartet in Zusammenarbeit mit einem externen Labor, das auf die Durchführung derartiger Tests spezialisiert ist. Der Service wird sehr gut angenommen. Am Montag gab es bereits 70 Testungen, auch Dienstag war das Aufkommen ähnlich hoch. Auch heute ist das Aufkommen entsprechend hoch. Das heißt, der Bedarf ist durchaus gegeben und wird von den Passagieren sehr gerne angenommen.
Heute liegt die Wartezeit bei 1 bis 2 Stunden und etwa 20 Personen, ausgestattet mit Schutzmasken und viel Geduld, warten darauf, vorgelassen zu werden. Der eigentliche Testraum ist für Medien tabu. Nur ganz kurz dürfen wir reinschauen, wie der Test bei einer jungen Tschechin abläuft.
And now, cough.
Einmal kurz husten.
Okay, thank you very much. You can open your mouth.
Dann den Mund ganz weit aufmachen. Und fertig ist der Corona-Abstrich. Die Probe wird direkt am Flughafen ausgewertet und die Testergebnisse gibt es am selben Tag, oft auch binnen 2 oder 3 Stunden. Ein Angebot, das sich nicht nur an Flugreisende richtet. Christiane Ondrejka ist aus der Wiener Innenstadt zum Flughafen gekommen. Sie arbeitet in einer Anwaltskanzlei und ist hier, weil ihre Chefs sie darum gebeten haben.
Das ist der Grund, und weil so von staatlicher Seite oder so gibt es keine Tests, obwohl meine Männer im gemeinsamen Haushalt lebend beide getestet wurden, weil mein Sohn eben mit einem Corona-Patienten in Kontakt war. Und ich wurde nicht getestet, weil ich keine Symptome habe, und jetzt haben wir halt diese Möglichkeit.
Den Schnelltest am Flughafen zahlt ihr Arbeitgeber, sagt die Wienerin. Dass sie positiv getestet werden könnte, glaubt sie zwar nicht, aber wer weiß das schon.
Da ich keine Symptome habe, mache ich es aus Sicherheitsgründen, damit wirklich nichts da sein kann. Nicht, wenn man am Arbeitsplatz geht und dann steckt man vielleicht jemanden an, und das Risiko wollen wir nicht eingehen.
Architekt Ronald Fornetzi wird zu Hause auf das Ergebnis seines Tests warten und ist erstmal offiziell unter Quarantäne. Ob er sie vorzeitig beenden kann, hängt vom Testergebnis ab. Ronald Fornetzi ist aber gelassen, denn er glaubt zu wissen, welches Testergebnis er zurückbekommen wird.
Ein negatives natürlich.
Der Test am Flughafen als Freifahrtschein für die Einreise. Vermehrte Tests sind im Gespräch, um das Reisen in diesem Jahr möglich und einigermaßen sicher zu machen. Das haben wir ja schon aus der Türkei und Griechenland gehört. Die Länder brauchen Touristen, aber wollen natürlich auch sicher sein, dass die keine Virusträger sind. Vielleicht macht das Beispiel vom Flughafen Wien Schule. Die Kosten würden allerdings die Urlaubskasse sehr belasten. Tourismus ist die Schwerindustrie des 21. Jahrhunderts, sagt der Tourismusphilosoph Marco Deramo. Und auch da ist es wie immer, es gibt Gewinner und Verlierer der Krise. Die deutschen Reiseziele freuen sich schon, dass sie von den Reisebeschränkungen ins Ausland profitieren werden. Mecklenburg-Vorpommern erlaubt schon wieder die Anreise in die eigene Ferienwohnung, und Restaurants und Hotels werden schrittweise geöffnet. Auf den Campingplätzen ist das Problem, dass die Dusch- und Waschräume nicht gemeinschaftlich genutzt werden können. Aber genau dafür geht man ja auf den Campingplatz, weil man sich im Zelt schlecht waschen kann. Und selbst Wohnmobilbesitzer nutzen lieber die sanitären Anlagen auf dem Campingplatz als die enge Dusche im Camper. Noch sind die Grenzen zu, aber über Öffnungen wird nachgedacht und verhandelt. Voraussetzung ist, dass die Zahl der Neuinfektionen niedrig bleibt, und das könnte der Knackpunkt werden. Schon jetzt sehen sich 2 von 3 Reisebüros und Veranstaltern von einer Insolvenz bedroht. Wenn die Reisebeschränkungen verlängert würden, käme es zu Massenpleiten. Es wird auch viele Menschen geben, die in diesem Sommer eher zu Hause oder im eigenen Land bleiben in den Ferien, auch ohne Beschränkungen, weil sie einfach Angst vor Ansteckung haben oder vor schlechterer medizinischer Versorgung im Ausland. Schauen wir mal dahin, wo der Markt komplett eingebrochen ist und wo die Reisebeschränkungen erstmal bestehen bleiben werden. Zu den Fernreisen nach Asien oder Südamerika zum Beispiel. Antje Monshausen ist Leiterin von Tourism Watch, einer Initiative von Brot für die Welt. Schönen guten Abend, Frau Monshausen.
Ja, schönen guten Abend.
Es gibt Stimmen, die sagen, Corona bringt uns vielleicht hin zu weniger Fernreisen, weniger Flugverkehr, zu einem nachhaltigeren Umgang mit unserem Fernweh. Hätten wir aus Ihrer Sicht eine bessere Welt, wenn die Touristen deutlich weniger in die Ferne reisen würden?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass jetzt erstmal aufgrund des quasi in sich zusammengebrochenen Flugverkehrs natürlich die Ökobilanz besser ist. Jedoch möchte ich mich darüber nicht freuen wollen, weil es natürlich kein Sinneswandel in dem Sinne ist, sondern einfach eine Notwendigkeit. Und wenn wir auch gehört haben aus Griechenland, hören, Frühstücksbuffets, All-Inclusive-Buffets wird es nicht mehr geben. Es ist natürlich die Frage, was dann, gehen die Leute raus aus den Hotels, in die geführten Restaurants, was ja im Sinne der Nachhaltigkeiten auch der wirtschaftlichen Breitenwirkung wünschenswert wäre. Oder bleiben sie in ihren Hotelzimmern und kriegen kleine in Plastik abgepackte Portionen auf ihre Zimmer gebracht, dann haben wir in Sachen Nachhaltigkeit oder auch Wertschöpfung nichts gewonnen.
Mhm. Eben war die Leitung ein bisschen knackig. Vielleicht bleiben Sie gerade jetzt da stehen, wo Sie jetzt sind. Am Schluss war es ganz okay. Auch in den fernen Ländern leben ja viele von den Urlaubern. Wie ist die Situation vor Ort jetzt momentan, wo keiner mehr kommen kann?
Also momentan ist es natürlich so, dass der Tourismus da niederliegt, und gerade in Entwicklungsländern ist ein ganz großer Teil der oder sogar die Mehrheit der Menschen, die vom Tourismus abhängig sind, sind informelle Arbeitende im Tourismus. Das heißt, die Souvenirhändler am Strand, die Leute, die in ihren Restaurants etwas verkaufen. Das heißt, wir haben überhaupt keine Vertragsbeziehungen, wir haben keine soziale Absicherung. Und diese Personen stehen natürlich noch viel, viel mehr mit dem Rücken an der Wand, als das jetzt hier in Europa der Fall ist, wo die Tourismuswirtschaft eben auch absolut in der Krise ist.
Das heißt, Sie verdammen ja auch diesen Ferntourismus nicht, sondern sagen, man muss da eben andere Wege gehen. Was würden Sie empfehlen, Menschen, die schon ab und zu mal ganz fremde Länder entdecken wollen, auch weit entfernte Länder, und das trotzdem mit einem ganz guten Gewissen tun möchten?
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass in weiter entfernte Länder, gerade mit schwachen Gesundheitssystemen zu reisen, nicht verantwortungsvoll machbar ist. Von daher rate ich den Menschen, die diesen Sommer geplant haben, nach Uganda, nach Guatemala oder nach Kambodscha zu reisen, das aufzuschieben, aber sich die Zeit zu überbrücken mit guter Reisevorbereitung, auch das Reisebudget nicht für irgendwas anderes ausgeben, sondern aufzusparen fürs nächste Jahr. Und dann vielleicht eine Woche länger noch dran zu hängen und vor Ort, wenn es dann mit einem guten Gefühl und einer guten Sicherheitslage wieder machbar ist, eben vor Ort möglichst begegnungsorientiert unterwegs zu sein, viele Dienstleister zu nutzen während der Reise und nicht bloß einen All-Inclusive-Urlaub irgendwo zu machen, wo man das Hotel nicht verlässt.
Was ist schlecht an All-Inclusive?
Es bleibt halt alles in einer Hand. Es sind die Hotels zum Teil eben groß, in denen tatsächlich auch immer das angeboten wird, was die Reisenden zum Teil von zu Hause aus kennen. Wenn Reisende rausgehen aus den Hotelanlagen und auch in die Restaurants in der zweiten Reihe beispielsweise mal gehen, dann bleibt natürlich viel mehr bei kleinen, familiengeführten Dienstleistern.
Also da ist das individuelle Planen auf jeden Fall die bessere Alternative, damit man vor Ort die Menschen wirklich an den Einnahmen aus dem Tourismus auch teilhaben lässt.
Genau.
Vielen Dank, Frau Monshausen. Xavier de Maistre musste im 18. Jahrhundert 42 Tage in seinem Zimmer ausharren. Eine Strafmaßnahme, die er als Schriftsteller zu nutzen wusste. Wir hören einen weiteren Auszug aus Die Reise um mein Zimmer, in dem er sich damit beschäftigt, worauf er verzichten musste, weil seine erzwungene Abgeschiedenheit ausgerechnet in die Karnevalszeit fiel.
Gleichwohl bekenne ich, dass ich es vorgezogen hätte, mich zu anderer Zeit mit dieser Reise zu befassen, und zu ihrer Ausführung hätte ich lieber die Fastenzeit als den Karneval gewählt. Es ist freilich unzweifelhaft, sagte ich zu mir, dass die Wände meines Zimmers nicht so prächtig geschmückt sind wie ein Tanzsaal. Die Ruhe meiner Kajüte entschädigt mich auch nicht für das angenehme Geräusch der Musik und des Tanzes. Aber unter den glänzenden Persönlichkeiten, die man auf diesen Festen trifft, sind sicherlich Leute, die sich noch mehr langweilen als ich. Und weshalb sollte ich mich darauf versteifen, auf die Menschen zu sehen, die in einer angenehmeren Lage sind als ich, während die Welt doch von Leuten wimmelt, die unglücklicher sind, als ich es in meiner Lage bin? Von dem Unterschied zwischen ihrer und meiner Lage betroffen, hielt ich bisweilen meine Kutsche plötzlich an, und dann schien mir mein Zimmer übermäßig ausgeschmückt zu sein. Was für ein unnützer Luxus! 6 Stühle, 2 Tische, ein Schreibtisch, ein Spiegel, welcher Prunk! Mein Bett besonders, mein Bett von rosa und weißer Farbe und meine beiden Matratzen schienen mir selbst der Pracht und Weichlichkeit der asiatischen Herrscher hohn zu sprechen. Diese Gedanken machten mich gleichgültig gegen die Freuden, die mir verboten waren, und von Gedanke zu Gedanke steigerte sich mein Anfall von Philosophie so sehr, dass ich im Nebenzimmer einen Ball hätte sehen, dass ich den Ton der Geigen und Klarinetten hätte hören können, ohne mich von meinem Platz zu bewegen.
Wohin soll die Reise gehen? Tourismus 2020, HR2 Kultur der Tag. Wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, dass wir nicht nur Anspruch auf Urlaub haben, sondern auch die Pflicht, uns zu erholen in dieser Zeit. Es kann aber sehr anstrengend sein, wenn man von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hetzt. Schließlich hat der moderne Mensch nur beschränkt Zeit und nicht wie Goethe, der 21 Monate auf Italienreise war und keinen Druck hatte, alles gesehen haben zu müssen. Am erholsamsten, schreibt der Autor und Entertainer Heinz Strunk, seien die Reisen, bei denen man nichts erlebt. Es könnte nun also sein, dass wir in diesem Sommer wirkliche Erholung erleben, wenn wir uns auf das Erlebnis Natur einlassen. Und dazu muss man nicht weit fahren. Das geht zum Beispiel im Wispertal.
Wann habe ich das zuletzt erlebt? Kein Motorengeräusch, diese Stille, Natur pur. In engen Schleifen mäandert das Flüsschen Whisper durch Wiesen und Auen. Ich folge dem blauen Logo der Whisper Trails, beginne am Parkplatz am Strupsel im kleinen Ort Heidenroth-Whisper.
Die kleine Whisper ist der Abschnitt des Whisperflusses, der nicht von einer Straße begleitet ist. Da kann man also die Whisper tatsächlich plätschern und flüstern hören.
Robert Carrera ist Erfinder und Motor der Whisper Trails. Ein Wegenetz, das rund 200 Kilometer umfasst. Der Whisper-Taunus-Steig führt von der Quelle der Whisper bei Heidenroth bis zur Mündung in den Rhein bei Lorch. Dazu gibt es 14 Rundwege. Viele sind noch ein Geheimtipp, führen durch Landschaften, die einsam sind.
Wo man also wirklich auch Vogelkonzerte noch hören kann, je nach Jahreszeit auch Hirschröhren erleben kann.
Whispergeflüster heißt heute mein Weg. 8,5 Kilometer lang und geschmeidig an einem halben Tag zu laufen, verspricht Robert Carrera, ohne große Steigungen. Über eine Lichtung gelange ich an den Whispersee, ein kleines Naturparadies, wo ich beobachten kann, wie ein Kleiber am Ufer Lehm aufsammelt, um damit das Einflugloch eines Nistkastens auszuspachteln. Weiter geht es am glitzernden Flüsschen entlang zum Hexenmüllerplatz. Ein Ehepaar packt gerade seine Stullen aus.
Wir versuchen halt einigermaßen vernünftig das zu handhaben, mit Abstand zu laufen. Aber so ein bisschen muss man raus, sonst wird man verrückt.
Man tankt einfach auf, in Zeiten eben von Corona ganz speziell.
Hier im Whisper-Taunus wurde lange Zeit Schiefer gebrochen. Der Mainzer Dom und die Kurhauskolonnaden in Wiesbaden sind damit gedeckt. Man sieht ihn hier überall, den Schiefer. Verwitterte Hänge sind mit grünen Moospolstern bewachsen. Eine Feenlandschaft. Nun wandere ich stetig hinauf bis zur Rastbank am Schollesbarm. Sagenhaftes Panorama.
Also das ist wirklich wunderschön. Die Sonne strahlt einem ins Gesicht. Mehr kann man sich gerade nicht wünschen.
Unter mächtigen Buchen steige ich dann wieder nach Whisper ab, begegne unterwegs noch einer Herde Schafe im zottigen Winterfell und nehme das Whispergeflüster im Ohr mit nach Hause.
Erholung im Whispertal gleich um die Ecke. Birgitta Söhling war für uns dort. Der Blick in die weite Welt ist in diesem Jahr beschränkt. Auch die internationale Tourismusbörse, die ITB in Berlin, ist in diesem Jahr ausgefallen. Als sie 1966 zum ersten Mal stattfand, da machte man noch häufig Urlaub im eigenen Land und Tourismus hieß Fremdenverkehr. Tourist sein, das hat ein schlechtes Image. Wir alle sind Touristen, die andere Touristen verachten. Oder, wie Evelyn Woe sagt, Touristen sind immer die anderen. Dr. Jürgen Schmude ist Professor für Tourismuswirtschaft und Nachhaltigkeit an der Uni in München. Schönen guten Abend, Herr Professor Schmude.
Schönen guten Abend.
Es gab ja schon vor Corona die Erkenntnis, dass der Tourist die Orte, die er mag, durch seine Anwesenheit beschädigt oder gar zerstört. Über sanften Tourismus spricht man schon seit den 80er Jahren. Wie weit war man da vor der Krise?
Ja, von dem sanften Tourismus haben wir eine Weiterentwicklung gehabt hin zu einem nachhaltigen Tourismus. Das heißt, während beim sanften Tourismus zunächst ausschließlich die ökologische Dimension, also Fragen um den Landschaftshaushalt, um die Natur im Mittelpunkt standen, sind dann im Laufe der Zeit zwei weitere Aspekte dazugekommen, nämlich die ökonomische Dimension, also man musste ja auch Geld verdienen mit Tourismus, und die sozial-kulturelle Dimension, da wurde dann so das Interesse der Bereisten auch in den Mittelpunkt gestellt. Also wann wird es den Bereisten, den Einheimischen zu viel mit dem Tourismus, wann leiden sie unter dem Tourismus? Und beim nachhaltigen Tourismus versucht man dann eben alle drei Dimensionen gleichberechtigt zu berücksichtigen.
Aber da war man in Teilen dann doch nicht so wirklich überzeugt offensichtlich. Bei den Kunden von Kreuzfahrten zum Beispiel weiß man, dass sie viele Umweltprobleme mit sich bringen. Bei der Luftverschmutzung angefangen, über die Unmengen von Müll, die in den schwimmenden Städten da anfallen, bis zu der Problematik, dass die Kreuzfahrttouristen zu Tausenden zur gleichen Zeit über die Sehenswürdigkeiten herfallen, also auch das Leben vor Ort durchaus beeinträchtigen. Das hat aber nicht so viele davon abgehalten, Kreuzfahrten zu machen. Erst die Schiffe, die zu schwimmenden Quarantänestationen geworden sind, haben da wohl zu einem Umdenken geführt. Glauben Sie, dass sich dieser Bereich schnell wieder erholen wird nach Corona?
Nein, die Kreuzfahrten gehören zu den Marktsegmenten, die natürlich Probleme haben werden, nach Corona wieder ins Rollen zu kommen, stärker nachgefragt zu werden. Wir haben natürlich insgesamt sehr unterschiedliche Marktsegmente, was die Nachhaltigkeit angeht. Es gibt Marktsegmente, die sehr naturorientiert sind, wie das Wandern oder auch das Radfahren. Und wir haben Marktsegmente, die im Punkto Nachhaltigkeit sicherlich sehr starke Defizite aufweisen und stark in der Diskussion stehen. Da gehört eben der Kreuzfahrttourismus auch dazu.
Man fragt sich ja, was sind eigentlich die Faktoren, die den Menschen wichtig sind für ihre Reiseentscheidung? Darüber forschen Sie. Was haben Sie herausgefunden?
Ja, wir können beobachten, dass wir eine immer sehr stärkere Aufdifferenzierung der Motive haben, um auf Reisen zu gehen. So in den ersten Nachkriegsjahrzehnten im 20. Jahrhundert war eindeutig das Motiv Wiederherstellung der Arbeitskraft, Rekreation. Und im Laufe der Zeit sind dann immer mehr Motive dazugekommen. Das waren sportliche Motive, das waren kulturelle Motive. Es war aber auch so eine Erlebnisorientierung. Und von daher sprechen wir heute davon, dass es den Touristen auch gar nicht mehr gibt, sondern wir haben ganz unterschiedliche Typen von Touristen.
Und kann man da sagen, wir sprechen ja von Massentourismus, wo zieht es die Massen besonders hin?
Ja, nach wie vor ist der 3S-Tourismus, also Sonne, Sand und See, der Erholungstourismus am Meer, der dominiert also nach wie vor ganz eindeutig. Auch die Sommersaison ist stärker ausgeprägt als die Wintersaison. Gleichwohl verhält sich der Tourist aber nicht mehr so nach dem Schema F. Er wechselt die Destination, er wechselt auch mal das Marktsegment, macht in einem Jahr eine Kreuzfahrt und am nächsten Jahr ist er wieder der 3S-Tourist und macht den Erholungstourismus am Meer und im nächsten Jahr bleibt er vielleicht sogar auf Balkonien. Also der Tourist wird unberechenbarer in seinen Entscheidungen.
Das ist natürlich für die Tourismusindustrie ein Problem, weil man dann schlecht einberechnen und vorhersagen kann, welche Angebote gemacht werden müssen.
Das ist richtig. Die Tourismusindustrie kann diesen Touristen natürlich auch nicht so wirklich einschätzen. Und wir können das ja alle auch in den eigenen Familien, im Freundeskreis so beobachten. Es wird immer abwechslungsreicher gereist und so dieser Stammgast, der 20 Jahre ins selbe Hotel immer ins Hotel zur Post am Tegernsee reist, den gibt es fast nicht mehr.
Wir sind jetzt gerade zur Entschleunigung gezwungen und wir merken an der einen oder anderen Stelle sogar, trotz aller Nachteile, die die Corona-Beschränkungen mit sich bringen, dass diese Entschleunigung auch Vorteile hat. Der Freizeitstress hat deutlich abgenommen. Man entdeckt, dass es auch in der näheren Umgebung ganz wunderbare, erholsame Orte gibt. Glauben Sie, das wird sich auf zukünftige Reiseentscheidungen auswirken? Wird die Erholung wieder mehr in den Vordergrund rücken?
Das hängt letztendlich auch vom weiteren Verlauf der Corona-Krise ab. Je nachdem, wie lange uns das Thema beschäftigen wird, desto mehr werden sich diese Erfahrungen in die Gehirne von uns allen einbrennen. Das kennen wir aus anderen Zusammenhängen auch. Was sicherlich eine Rolle spielen wird, dass uns bewusster wird, was Reisefreiheit bedeutet und dass der einzelne Wert der einzelnen Reise wieder zunehmen wird. Zumindest ist das die Hoffnung, die wir haben. Und dass nicht mehr teilweise so hirnlos gereist wird. Entschuldigung, wenn ich das so drastisch formuliere, wie das in der Vergangenheit teilweise gewesen ist. Der Shoppingtrip am Wochenende mal schnell nach Mailand oder der Junggesellenabschied nach Dublin oder nach Barcelona oder im Extremfall, so wie ich das beobachten konnte, sogar nach L.A., wo für 3-4 Tage enorm viel gereist wird, enorm viel Mobilität auf sich genommen wird und natürlich dann auch in Richtung Nachhaltigkeit der ökologische Reiseabdruck extrem groß wird. Da haben wir als Tourismuswissenschaftler die Hoffnung, dass in Zukunft wieder bewusster gereist wird.
Das wird sich wahrscheinlich auch über den Preis regeln. Vielen Dank, Professor Dr. Jürgen Schmude. 23% der Deutschen bleiben zu Hause. Das sind die nachhaltigsten Touristen. Und da haben wir mal im Archiv gestöbert und einen Beitrag des Kabarettisten Dieter Koch gefunden über Urlaubsmuffel und die vielen guten Gründe, gar nicht erst wegzufahren.
Wird Ihnen auch schon aufgefallen sein, es gibt Leute, wenn Ferien sind, wenn sie Urlaub haben, die fahren nicht weg, die bleiben zu Hause. Und es ist nicht etwa so, dass einen kleinen grünen Garten ihr eigen nennen mit einer Laube drauf und es muss ja jemand die Gurken begießen, auf dass sie wachsen und auch die Blümchen und aufpassen, dass die Kirschen nicht alle von der Amseln gefressen werden. Die haben auch nicht etwa ein Penthäuschen in der 30. Etage oder besser gesagt oben drauf. Und weil man da oben der Sonne ja ein ganzes Stück näher ist, wozu da in die Berge fahren, so viel höher sind die auch nicht. Und die Heimsauna mit 6, 8 nette Freunde aufgefüllt, ersetzt einem das Gedränge an der Costa Brava. Nein, auch ohne solchen kleinen Extras bleiben die zu Hause, essen jeden Tag einen schönen Schweinebraten, trinken eine Flasche Wein hinterher. Kurzum, auch die Poverté, die ja bekanntlich zu einer gewissen Armut führt, ist bei solchen Menschen, die nicht verreisen, die lieber zu Hause bleiben, nicht der wahre Grund. Nur geht einem das ja alles nicht an. Und wenn man demzufolge fragt, warum fahren Sie denn nicht irgendwo hin? Sie, da offenbaren sich einem zuweilen menschliche Tragödien. Man stößt da auf Traumata. So einer fährt hin und wieder des Nachts schweißgebadet, transpirationsbefeuchtet, fährt so einer hoch von Erinnerungen verfolgt. Das kann sich unser einer überhaupt nicht ausmalen. Sind Sie mal in den Atlantik hinausgeschwommen und plötzlich kommt ein Hai, so ein Hai, auf Sie zugeschossen? Gewiss, der war in Wirklichkeit viel kleiner und der hieß auch ganz anders. Aber wenn man sein Gebiss bereits in den eigenen Waden spürt und der Atlantik beginnt sich immer mehr zu röten, blutrot. Hinterher war nichts zu sehen an der Wade, aber so ein Biss vergisst man nie wieder. Oder in Afrika zur Haier Safari, Löwenjagd, 43 Grad im Schatten und nirgendswo Schatten. Nur ein einsamer, vertrockneter, völlig vertrockneter Baum im Gelände, keine Fata Morgana, tatsächlich ein Baum. Ein bisschen wirft so ein Baum ja doch welchen, also Schatten, und sie stehen mit ihrer Flinte, Winchester oder wie der Käse heißt, den Finger am Abzug und es luft ihm bloß so von der Stirne herunter und plötzlich, wer ahnt denn auch, dass die Großkatze auf dem Ast über ihn friedlich döste, aber dann wird die Bestie wach, verspürt einen gewissen Hunger, kickt runter. Wer steht da? Sie. Wie sie wieder aus tiefer Ohnmacht wach werden, sagt der Ober zu ihnen, na, sind sie wieder bei sich? 8 Whisky-Soda und 2 Flaschen Champagner, das macht $98,40. Bitte, die Sache ist gerade noch einmal gut gegangen und sie sind mit dem Leben davon gekommen. Minus $98,40. Aber den Löwengeruch, den wird man nie wieder los. Solche Menschen verreisen nicht nochmal. Auch jener harte, sportliche Typ nicht, der die Eiger Nordwand bezwang. Bei ungünstigem Wetter und es fehlt nur noch knapp 3 Meter, da rutscht er mit dem linken Bein ab und die ganze Nordwand runter. Hat Wochen gedauert, bis der Gips entfernt werden konnte. Gewiss, manch einer versucht es trotzdem noch ein zweites Mal, in den Atlantik rauszuschwimmen, auf Löwenjacht zu gehen oder die Wand ruf. Aber den meisten genügt das Widerfahrene. Sie lockt man so schnell nicht wieder in die weite Welt hinaus. Sie bleiben schön daheim in Köln oder Bremen oder Frankfurt oder Berlin. Nein, gebranntes Kind scheut's Feuer und zu Hause ist das Essen schmackhafter und Löwen sollte man ohnehin keine mehr schießen, weil sie immer knapper werden. Und wenn andere Menschen dennoch ihre Gründe haben, weit wegzufahren, mal richtig auszuspannen, ihr Leben zu genießen, bitte sollen sie, jeder nach seiner Fasson. Wem jedoch das Schicksal so bittere Narben geschlagen hat, wie geschildert, winkt müde ab. Vielen Dank, aber ohne mir.
Das war lange vor Corona. Das war der Tag in HR2 Kultur, heute über den Urlaub in schwierigen Zeiten, wo wir eigentlich Erholung von Corona-Beschränkungen so dringend nötig hätten. Aber das haben wir gehört, zur Erholung gehört zwar der Urlaub, das ist unser soziales Grundrecht, aber zur Erholung gehört nicht zwingend das Reisen. Wohin soll die Reise gehen? Tourismus 2020, auch diese Sendung finden Sie, wie alle Ausgaben von der Tag in HR2 Kultur, auf hr2.de, als Podcast oder in der ARD Audio-App. Mein Name ist Doris Renk.